nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf am Freitag hier auf meinsportpodcast.de und wir blicken auf das Tour Championship der PGA Tour im Eastlake Golf Club in Atlanta. Es geht zu Ende, die FedEx Cup Serie, die offizielle Saison der PGA Tour ist ja schon vorbei, aber die Playoffs, die finden jetzt auch ihre Entscheidung. An diesem Wochenende steht fest, wer das Jahresrennen um den FedEx Cup gewinnen wird, und da hat man in diesem Jahr ja ein neues Format gewählt. Es geht nämlich in dieses Finale quasi mit einem Handicap-Start. Der Führende nach der FedEx Cup Serie, nach den regulären Playoff-Turnieren, der geht nämlich mit einem Vorsprung auf die Runde, und diesen Vorsprung, den müsste er am Ende dann auch verteidigen, um letztlich auch ganz oben zu sein. Also kein Turnier, was letztlich bei Null startet, sondern ein Turnier, wo zum Beispiel der Führende nach dem FedEx Cup schon mit einem Score von minus 10 auf die Runde gegangen ist. Und der konnte das dann auch halten. Justin Thomas auf der ersten Runde hat even par gespielt, damit seine minus 10 bestätigt, aber er hat richtig Druck gekriegt, denn Brooks Koepka mit der minus 3, aber vor allem auch Xander Schauffele mit der minus 6, die haben mit ihm jetzt gleichgezogen nach der ersten Runde. Wir blicken mal zurück auf den gestrigen Tag im Eastlake mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Also die befürchtete Langeweile, das können wir sagen, die ist erstmal ausgeblieben. Dieses neue Format trägt nicht dazu bei, dass irgendwelche Vorsprünge tatsächlich zementiert sind.
Nee, da kann das Format nichts für. Da hat Justin Thomas gut mitgearbeitet und so gesehen auch Patrick Cantlay, die mit ihren even paar Runden ermöglicht haben, dass das Feld einfach rankommt. Die Katastrophe, die manche befürchtet haben oder die eintreten hätte können, wäre gewesen, dass Justin Thomas eine minus 6 dahin legt und dann auf minus 16 liegt und die anderen auf minus 10, und dann wird das immer alles so ein bisschen langweiliger und ein bisschen zäher dann für das Verfolgerfeld. Dadurch, dass aber die ersten zwei, die den größten Vorsprung hatten, freundlicherweise wirklich einen schlechten Tag erwischt haben. Also bei Justin Thomas, der war zwischendurch verständlicherweise sehr gefrustet, konnte das alles jetzt zusammenrücken. Und jetzt haben wir eigentlich nach Tag 1 tatsächlich so eine Dichte im Feld, also dicht im Sinne von, das liegt jetzt so eng zusammen, dass es tatsächlich also jetzt drei spannende Tage werden und noch unglaublich viel passieren kann. Also übrigens, Rory McIlroy hat das auch nur um einen Schlag verpasst. Der hat nämlich mal wieder, sorry Rory, an der 18 einen Putt vorbeigeschoben, den er hätte machen müssen. Und zwar wirklich, also er hat den ja durchaus vorsichtig begonnen, den Putt, weil der eben ja, weil da ein gewisser Roll war auf den Grüns, und hat den aber knapp vorbeigeschoben und war hinterher weiter weg als vorher, wo ich schon dachte, es holte nicht hier noch ein Bogey am letzten Loch. Also auch Rory McIlroy hätte sozusagen theoretisch die Chance gehabt, auch in dieser Führungsgruppe dann noch zu sein. Liegt ein Schlag dahinter, ein Schlag ist nix nach einem Tag. Und insofern wird es jetzt sehr, sehr spannend bleiben, aber würde ich mich jetzt ein bisschen bei Justin Thomas bedanken, der sich, glaube ich, schon ärgern wird, und zwar schon allein aufgrund der Tatsache, dass er der Einzige ist, der an der 15 an dem Par 3 ins Wasser gehauen hat. Also es gab überhaupt nur drei Spiele insgesamt, ihn mit eingerechnet, die das Grün nicht getroffen haben bei diesem Par 3, und die anderen zwei waren aber halt nur irgendwie ein bisschen daneben, und er hat tatsächlich sich da einen Strafschlag geholt, weil er den Ball ins Wasser gehauen hat. Und da war er dann schon, glaube ich, echt bedient, weil dieses Double Bogey ihn natürlich dann nochmal zwei Schläge gekostet hat.
Definitiv. Viele Fairways hat er sowieso, oder viele Grüns hat er sowieso nicht getroffen. 10 von 18 nur und 6 von 14 Fairways. Jetzt war die Fairway-Treffdichte bei allen da vorne sowieso nicht so groß. Brooks Koepka hat auch nur 6 von 14 getroffen, dafür aber 14 von 18 Grüns. Also da sieht man schon mal so den kleinen Unterschied, wo es dann auch bei Justin Thomas auf der Runde gehapert hat. Was auch noch ein Problem sein könnte, Mindset. Du hast so ein neues Format vor dir. Ist ja eine ungewohnte Situation, sagte Justin Thomas ja auch nach seinem Turniersieg letzte Woche bei der BMW. Ich werde das so angehen, dass ich eben, ja, guck, dass ich diese Führung verteidige. Eine Mittwochsführung, für mich was ganz Neues. Wie geht man denn das an? Da gibt es ja unterschiedliche Konzepte dann auch bei den Spielern wahrscheinlich.
Ja, die haben sich da unterschiedlich geäußert. Koepka zum Beispiel hat auch, also das schließt im Prinzip an den Justin Thomas Gedanken an. Er hat gesagt, man könnte sagen, du spielst es wie so ein Fünftages-Event, und du weißt, du bist nach dem ersten Tag dann drei Schläge hinten und versuchst eben da wieder aufzuholen. Rory McIlroy hat im Prinzip sich das Mindset vorgenommen, das ganz normal anzugehen. dass er eben auf Even Par startet und einfach vier gute Runden spielt und dann guckt, was damit am Schluss bei rauskommt. Das muss jeder so ein bisschen für sich, glaube ich, finden. Und ich denke, da wird auch noch Findung passieren, weil keiner der Spieler natürlich mit diesem Format jetzt irgendwelche Erfahrungen hat. Und die meisten auch wirklich sich dahingehend defensiv äußern, dass sie, wenn sie dann gefragt werden, wie sie das Format finden, auch sagen, frag mich am Montag nochmal, weil irgendwie, also es geht uns ja genauso, wir können da jetzt nichts zu sagen, du weißt nicht, wie das Turnier jetzt weiter verläuft. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen dank JT tatsächlich jetzt spannender, als man vielleicht befürchtet hatte. Und ja, also die Spieler, jetzt ist es eh, also ich finde, jetzt sieht es nach einem normalen Turnier-Leaderboard aus. Es gibt welche, die schon relativ abgeschlagen sind tatsächlich, die auch überraschend schlecht gespielt haben. Fällt mir jetzt irgendwie gerade Webb Simpson ein, der Arme, den nehme ich jetzt beispielhaft raus. Das ist nicht böse gemeint, aber der wirklich da mal so ein bisschen im Rough neben dem Grün lag und dann so einen Schlag unterschlagen hat, der uns Amateuren auch gerne mal passiert, wenn wir uns aufs Grün annähern wollen und aus dem dicken Gras nicht rauskommen. Also da waren so Webb Simpson, auch Brent Snedeker und so, die können mit der Performance definitiv nicht zufrieden sein. Die sind jetzt auch schon ein Stück zurück. Aber auf der anderen Seite, meine Güte, so plus eins, wenn vorne minus 10 steht, du hast noch 3 Tage, weißt du auch nicht, ob da nicht noch was geht.
Da kann auch einiges passieren, wenn zum Beispiel einer nochmal so einen Sahnetag erwischt wie Xander Schauffele gestern. Eine 64 gespielt, die beste Runde des Turniers. Aber es überrascht bei Schauffele eigentlich nicht. Vor 2 Jahren hat er in Eastlake gewonnen. Damals ja seinen Rookie des Jahres Titel zementiert mit dem Sieg beim Jahresendturnier. Die FedEx Cup Trophäe hatte er damals noch nicht gekriegt. Das war ja damals noch ein anderer Modus. Da konnte es ja noch 2 verschiedene Sieger geben. Also Sieger im Turnier und in der Endabrechnung. Aber Schauffele ist ein Experte für den Eastlake. 9 Runden hat er jetzt gespielt dort auf dem Kurs unter professionellen Bedingungen, also Wettbewerbsbedingungen. 8 davon unter Par.
Ja, und die 9. war mega schlecht. Das war nämlich eine Even-Par 70er Runde. Ja. Also Schauffele kommt sichtlich auf diesem Platz so mittelgut zurecht. Sehr stark übertrieben formuliert. Also der fühlt sich da sehr wohl, das sieht man. Und du hast die Statistik schon aufgezählt. Dazu kommt, dass er auch tatsächlich irgendwie so sein Californian Laid-Back-Mindset durchaus davon profitiert, dass eben nur 30 Spieler da sind. Er sagt halt auch, meine Güte, stehst halt auf der Range dir auch nicht irgendwie dauernd im Weg und sind nicht dauernd 100, was weiß ich wie viel, 150, 160 Spieler da, die dann da alle sich natürlich einschlagen müssen, sondern du hast halt ein sehr übersichtliches Teilnehmerfeld mit diesen 30. Und das scheint ihm tatsächlich auch entgegenzukommen. Das mag er gerne. Und also bei der Rundenstatistik, die er hat und auch vor allem bei der Art, wie er sich gestern präsentiert hat, nämlich wirklich total souverän und da gleich mal einfach minus 6 auf den Platz gelegt am ersten Tag, das ist schon sehr, sehr cool. Und also da könnte ich mir schon vorstellen, dass der die nächsten 3 Tage jetzt auch nicht ganz schlechtes Golf spielt. Die anderen aber halt leider auch. Also es wird trotzdem noch spannend bleiben.
Spannend auch, weil Brooks Koepka natürlich wieder mit dabei ist, wieder mitmischt. Das ist ein großes Turnier, da will er sich nochmal zeigen und er zeigt sich, könnte man fast sagen, zum Glück angezogen. Aber da gab es ja auch ein paar Geschichten jetzt gerade drumherum um ihn, um nackte Wahrheiten. Er hatte sich ja ablichten lassen für das ESPN Magazine, für den Body Issue. Und da hat er dann vorher dann, und damit ist dann auch erklärt, warum er in dieser Saison phasenweise sehr dünn daherkam, hat 22 oder 23 Pfund abgenommen dafür, um sich ja gut zu präsentieren. Die hat er jetzt wieder drauf und das merkt man seinem Golfspiel aber auch an.
Ja, es hat ein bisschen mehr Masse bekommen.
Mehr Wumms.
Mehr Wumms, genau. Ja, wir hatten uns da ja angemessen drüber aufgeregt, ohne eben zu wissen, warum er das macht.
Wusste ja keiner, das war ja ein ziemlich gut gehütetes Geheimnis.
Ja, das hätte er aber vielleicht auch mal sagen können, weil dann hätten wir wenigstens was mit anfangen können. Ich meine, das sind ja alle ausgetickt, dass er da so eine riesen Gewichtsreduzierung von einem Tag auf den anderen macht, ohne irgendwie, dass man genau wusste, warum er das jetzt macht, und hat ja dann auch prompt Zwischenzeitlich ist es natürlich völlig egal, weil er, wie wir jetzt ja wissen, konzentriert er sich ja eh nur auf die Majors, in Anführungszeichen. Und bei den normalen Turnieren ist ja egal, wenn du mal eine Tiefphase hast, aber es war natürlich völlig unvermittelt, dass der da so viel abnimmt. Und das ist auch fürs Golfspiel natürlich nicht ganz irgendwie super. Da hat er jetzt schon wieder zugelegt und das ist auch gut so, aber es war tatsächlich für diesen Termin und die haben halt wirklich auf dem Golfplatz geschossen und er hatte ja nun wirklich tatsächlich also nichts an und aber da war halt normaler Betrieb wohl. Also exakt sein Coach Claude Harmon hat wohl einem 12-Jährigen halt so zwei Löcher weiter irgendwie Golfunterricht erteilt und da war die Mutter mit dabei und das wäre wohl so ein bisschen awkward gewesen. Mit seinen Golfkollegen hat er weniger Stress, weil er sagt, mein Gott, die haben mich alle schon mal nackt im Lockerroom gesehen, da gibt es jetzt keinen Aufsehen, aber es ist interessant, wer das alles abgelehnt hat. Also Rory McIlroy hat wohl auch schon mal die Anfrage gehabt, ich glaube 2015, und hat es dann nicht gemacht, weil er so, also so sinngemäß, weil er nicht wusste, wie das ankommt. Ricky Fowler hat das auch schon abgelehnt, also und die sind alle mehr oder weniger so, ja, mein Gott, Brooks, wenn er die Eier hat, sagen wir es mal so.
Die man zum Glück nicht gesehen hat, ja.
Nein, um Gottes Willen, aber ja, ist ja auch witzig. Also ich finde es lustig. Die beste Reaktion darauf übrigens hat wie immer, war ja zu vermuten, nicht Phil Mickelson gebracht, der sich auch gleich mit Oberkörper frei natürlich hat ablichten lassen, so quasi zeitgleich, sondern Ian Poulter. Das war mein Lacher des Tages gestern. Ich konnte mich fast nicht mehr einkriegen, weil Ian Poulter hat natürlich dann auf Twitter gepostet and people gave me shit for covering my bits with a golf bag. Sir Brooks Koepka, thanks for taking the mantle. Und daraufhin hat dann James Corrigan getwittert, it was more of a head cover than a golf bag, to be frank. Also der meinte sich zu erinnern, dass das bei Ian Poulter dann nur eine Schlägerhülle gewesen wäre. Und Ian Poulter hat dann das Foto tatsächlich getwittert, also nackte Ian Poulter mit einem rosa und schwarzen Golfbag, komplettes Tourbag, was er so umhängen hat und was dann in der entscheidenden Körpermitte dann eben auch vor ihm ist. Und er hat zurückgeschrieben, no, it was definitely a golf bag. Headcover wouldn't be enough.
Na.
Das in Kombination mit diesem Bild, also wer Ian Poulter auf Twitter folgt, muss sich das unbedingt anschauen. Ist das unglaublich lustig gewesen. Und also insofern hat die Aktion von Brooks Koepka da sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, Aufsehen erregt und auch Reaktionen hervorgerufen. Ich finde es, meine Güte, wenn er sich da ablichten lässt und das so schön anzusehen ist, soll er das machen.
Also absolut. Kann man machen, muss man nicht machen, aber wenn man das möchte, ist ja jedem freigestellt. Und Phil Mickelson, wo wir gerade bei dem waren, der hat ja sowieso auch schon gewisse Körperteile von sich auch präsentiert. Bei dem sind es nur die Haxen, die ja durchaus Eindruck erwecken.
Oh, ja. Also da gibt es ja inzwischen Videos dafür mit Musik unterlegt und alles. Also lassen wir mal die Haxen von Phil Mickelson außen vor. Da ist mir dann tatsächlich der Ganzkörper von Brooks Koepka noch lieber.
Aber ein Lied wie damals Karl-Heinz Rummenigge gibt es noch nicht. Rummenigge, der hat Haxen. Schön sonst gewachsen.
Nee, aber sowas Ähnliches. Es gibt irgend so ein Twitter-Filmchen über, also so ein Zusammenschnitt über Phils Twitter-Aktivitäten und da ist tatsächlich so ein Song drunter, wo er dann auch so C-Rand, C-Weg so eine Übung macht, wenn er einen Fuß auf dem Tisch hat und also es ist so ein bisschen finster. Vielleicht findet man das auf Twitter noch irgendwo unter Phil Mickelson oder ich glaube, nee, es war golf.com hat das über Phil Mickelson, glaube ich, gedreht. Das ist ziemlich crazy, da singt er auch.
Oh und Gott.
Ich warne vor traumatischen Spätfolgen.
Wer hart im Nehmen ist, wir übernehmen keine Verantwortung dafür. Genau. Das ist nicht auf unser Mist gewachsen, aber ihr könnt es euch natürlich gerne angucken.
Ganz genau.
So sieht's aus. Wir gucken natürlich am Wochenende auch weiter drauf auf das Tour Championship in Eastlake, hoffen weiter auf so spannende Runden wie gestern Abend, weiter auf so ein enges Rennen an der Spitze. Aktuell ja Schoffli, Koepka und Thomas mit minus 10 vorne auf Platz 1. Dahinter Rory McIlroy mit minus 9 und auch dahinter wird's noch spannend. Also es kann noch einiges passieren in Eastlake beim Finale um das Tour Championship, um den FedEx Cup 2019. Wir bleiben dran. Montag gibt's das Ganze dann aufgelöst bei Nur Golf, dazu natürlich auch noch die European Tour, dazu natürlich alles, was sonst noch so stattfindet in Sachen Golfsport. Wir sind für euch da immer montags mit der langen Ausgabe und quasi der Wochenendbilanz. Vielen Dank fürs Zuhören und dir vielen Dank, Desiree.
Gerne.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El-Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport. Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.